Es gibt ja solche Bibeltexte, die einem einfach Freude machen zu lesen, nicht wahr? Denken wir vielleicht an wunderbare Wunder- und Heilungsgeschichten von Jesus, die wir in den Evangelien lesen. Denken wir vielleicht auch an die Auferstehungsgeschichte von Jesus. Oder vielleicht manche Psalmen, wie vielleicht Psalm 91, Psalm 91, Psalm 139. Oder vielleicht die schönen Versöhnungsgeschichten aus dem Alten Testament, wie zum Beispiel bei Josef, Jakob und Esau. Das sind so Texte, da geht einem das Herz auf. Man ist dankbar und glücklich über das, was man dort findet. Und dann gibt's die anderen Bibeltexte. Ja, wenn man zum Beispiel denkt an Gerichtstexte aus dem Alten Testament, aus der Offenbarung, wenn man vielleicht auch an scharfe Gerichtswarnungen von Jesus denkt oder vielleicht auch, das hatten wir vor kurzem in der Gemeindefreizeit, das Buch Hiob, wo das Thema Leid sehr präsent ist oder manche Psalmen, die eine etwas schwerer verdauliche Botschaft haben, sage ich mal, wenn man an Bibeltexte denkt, wo es um schlimme Gewalt, Verbrechen, Kriege geht, das Buch der Richter fällt mir da gerade ein. Das sind dann so Bibeltexte, die liest man eventuell weniger gern. Da weiß man vielleicht nicht, ja, gleich immer damit etwas anzufangen, oder? Nun, und der Jan, der hat ja vor gut einer Woche ein E-Mail ausgeschickt mit der Dienstliste und den Predigtexten, hat auch dazu aufgefordert, diese Texte auch im Vorfeld zu lesen und auch zu beten für die Predigtdienste, was sehr wichtig ist. Ja, und ich weiß jetzt natürlich nicht, wer den Text für heute gelesen hat. Ich werde es auch nicht abprüfen. Aber ja, selbst wenn ihr ihn nicht gelesen habt, hier steht es ja 2. Timotheus 3, 1 bis 9. Bevor ich den Text lese, aber frage ich mal in die Runde, in welche Kategorie Text würdet ihr diesen Text so einordnen? Als einen sehr erbaulichen, der einem große Freude macht zu lesen oder vielleicht eher in die andere Kategorie. Sagt mal kurz, was denkt ihr? Also ja, ganz ehrlich, als ich den Text gelesen habe zur Vorbereitung, sind mir jetzt nicht sofort die ganz großen Glücksgefühle gekommen. Wenn ihr den Text noch nicht gelesen habt, werdet ihr ihn gleich von mir hören. Vielleicht könnt ihr es dann nachvollziehen, wie es mir ging. Aber ja, wir wollen uns mal durch den Text, auf eine Reise durch den Text begeben und ich lese dann mal 2. Timotheus 3, die Verse 1 bis 9. Da schreibt Paulus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen fangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umhergetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Soweit unser Text. Mein erster großer Stolperer war schon mal gleich beim Vers 1, wo der Paulus schreibt, schlimme Zeiten werden eintreten. Da habe ich mir gedacht, waren die Zeiten damals wirklich so viel besser als spätere Zeiten oder als die heutige Zeit? Hat es denn jemals wirklich bessere Zeiten gegeben? War der Mensch jemals weniger ein Sünder als heute? Ich meine, wenn man die Verse 2 bis 5 liest, auf die gehe ich ja nachher noch etwas näher ein, klar, da erkennt man sehr gut unsere heutige Zeit wieder. Kein Zweifel. Aber ich habe mich gefragt, war das früher wirklich so anders? Ich habe mir gedacht, wie viele Generationen vor uns haben diese Verse gelesen, haben ihre eigene Generation darin wiedererkannt und sich und daraus den Schluss gezogen, boah, wir müssen wirklich in der letzten Zeit leben, Jesus kommt sehr bald. Und Jesus ist bis jetzt noch nicht wiedergekommen. Nicht vor 50 Jahren, nicht vor 100 Jahren, nicht vor 200 Jahren. Also ich habe mich wirklich gefragt, lieber Paulus, hat nicht schon viele Jahrhunderte vor dir der griechische Philosoph Sokrates über den Verfall der Jugend und den Verfall der Sitten geklagt? Und lieber Paulus, du hast doch selber im Römerbrief ganz klar auch gesagt oder auch an anderen Stellen, dass jeder Mensch ein Sünder ist, grundsätzlich mal, und niemand vor Gott gerecht ist. Meinst du also wirklich, lieber Paulus, dass diese Zeit, die von diesen ganzen Merkmalen bestimmt ist, dass die jetzt, wo du das schreibst, noch gar nicht da ist, dass die erst noch kommt? Das waren so meine Fragen. Dann ist mir aufgegangen beim Lesen des Textes, Paulus meint hier in dem Text gar nicht mal die Welt im Allgemeinen. Die Welt war immer schon böse und gottlos. Das war zu Paulus Zeiten überhaupt nicht anders als heute. Aber hier in 2. Timotheus redet Paulus von der Gemeinde. Er redet also von Menschen, die in der Gemeinde sind, die behaupten, Christen zu sein und die aber diese ganzen bösen Charakterzüge in die Gemeinde hineintragen, dort, wo sie eigentlich gar keinen Platz haben dürften. Ja, und ganz, ganz am Anfang der Gemeinde, da war das zumindest nicht immer so. Ich gehe mal in die Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 4, Vers 32, der erste Teil des Verses. Da heißt es, eine bekannte Stelle, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das ist weit davon entfernt von dem, was wir in 2. Timotheus 3 finden, nicht wahr? Ich möchte aber gleichzeitig da jetzt auch wieder noch betonen, in der Kirchengeschichte hat es auch schon in längst vergangenen Zeiten sehr böse Abschnitte gegeben. Es hat Epochen gegeben, Zeitabschnitte, da haben ganz furchtbare Sünden die Oberhand gewonnen. Ja? Denken wir doch mal an die Kirche des Mittelalters vor der Reformation. Ja, da stand Korruption in der Kirche auf der Tagesordnung. Da hat sich die Kirche an den Gläubigen schamlos bereichert. Oder denken wir mal an die Zeit, als die Bibelkritik aufkam. Das ist jetzt ungefähr 200 Jahre her. Das prägt ja bis heute noch die theologische Ausbildungsstätte. Aber an sich ist das ein ganz alter Hut, wenn man so will. Also wir dürfen jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die Kirchengeschichte grundsätzlich eine Zeit des Erfolges und des Glanzes war und erst ganz am Schluss es schlimme Zeiten gibt. Und, das hätte ich fast vergessen, noch eine Frage. Diese letzten Tage, wisst ihr das eigentlich? Wann haben die eigentlich angefangen? Oder haben die schon angefangen? Ja, die letzten Tage haben eigentlich mit der Gemeinde, mit Pfingsten, kann man sagen, angefangen. Mit der Gründung der Gemeinde haben die letzten Tage angefangen. Also da leben wir schon längst drinnen. Das ist jetzt also gar nicht mal nur mit 2. Timotheus 3 die Endzeit direkt vor Jesu Wiederkunft gemeint. Ja? Es ist also von dem her, wenn wir jetzt 2. Timotheus 3 lesen, nicht angebracht zu spekulieren, wie weit sind wir jetzt in der Endzeit fortgeschritten, sondern ihn als eine Erinnerung zu nehmen, Jesus kommt wieder, vorher, ja, wird es schwierige Zeiten geben. Denn das lässt sich meines Erachtens schon klar aus dem Text erkennen, dass es tatsächlich vor Jesu Wiederkunft, kurz davor, eine Zuspitzung des Bösen geben wird. Und je näher dieser Tag der Wiederkunft kommt, auch gerade eben die Verführung zunehmen wird. Ja, und wenn wir gerade mal daran denken, wie leicht sich gerade übers Internet auch Verführungen verbreiten und eine große Breitenwirkung erzielen können, da ist es schon, ja, nachvollziehbar zu glauben, dass es nicht unbedingt noch weitere 2000 Jahre dauern muss, bis Jesus wiederkommt, auch wenn wir es nicht genau wissen können, wann er wiederkommt, ja? Und ich habe dabei auch an zwei Verse aus dem nächsten Kapitel gedacht, aus 2. Timotheus 4, 3 und 4, das behandeln wir auch in einigen oder in wenigen Wochen, auch bekannte Stellen, wo Paulus schreibt, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. So, gehen wir mal jetzt ein bisschen tiefer in unseren Text hinein. Also in den Versen 2 bis 5, da geht es jetzt um den Charakter der Verführer oder Irrlehrer, wie sie das Neue Testament auch häufig nennt. Ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen dieser Charakterzüge speziell noch eingehen. Ich möchte mich besonders auf den Vers 5 konzentrieren und ich lese ihn nochmal vor, Vers 5. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Wisst ihr, das Schwierige oder das Tückische bei Irrlehrern ist ja, die können sich so fromm geben. Die können ganz vertraute Wörter benutzen und ja, den Anschein erwecken, als wären sie ja Christen wie du und ich, als gäbe es zwischen ihnen und der sonstigen Gemeinde überhaupt keinen Unterschied. Aber das ist eben nur ein Schein nach außen. Es ist eine äußerliche Form ohne Inhalt. Es ist in ihrem Leben nichts davon zu sehen, dass der Heilige Geist wirklich in ihnen lebt. Sie leben nicht entsprechend den Anweisungen aus Gottes Wort, sondern nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen. Und diese eigenen Wünsche und Vorstellungen wollen sie eben hineintragen in die Gemeinde, um dort Verwirrung zu stiften und Menschen an sich zu ziehen. Ja? Und am Ende von Vers 5 eben kommt jetzt die klare Aufforderung von Paulus an Timotheus, sich von solchen Menschen zu distanzieren, abzuwenden. Das Neue Testament fordert an einigen Stellen übrigens genau dazu auf, ja, zur Abwendung von Verführern und Irrlehrern. Stellvertretend für mehrere Stellen lese ich eine aus Römer 16, Vers 17, auch von Paulus. Da schreibt er, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Nun will ich schon auch sagen, dass man eigentlich, dass man sehr vorsichtig sein muss, andere Christen mit anderen Absichten vorschnell als Irrlehrer zu bezeichnen. Das gibt's nämlich leider auch. Ja, es gibt Menschen, die gehen nicht sehr vorsichtig damit um, mit der Warnung vor Irrlehrern, sondern die sind sehr schnell dabei, andere Meinungen sehr rasch als Irrlehre zu bezeichnen. Gibt's im Internet leider auch zuhauf. Das ist falsch, ja, vorschnell mit dem Begriff Irrlehrer umzugehen. Das ist nicht richtig. Ja, es ist nicht jeder, der gleich eine andere Meinung vertritt, als wir sie hier in der Gemeinde vielleicht haben, deswegen gleich ein Irrlehrer. Nein, die Frage ist ja, in welchen Bereichen gibt es diese Unterschiede? In welchen Bereichen kann man unterschiedliche Lehren vertreten? Es gibt genug Bereiche in der Bibel, Themenbereiche in der Bibel, in denen auch Christen, die die Bibel lieben und ernst nehmen, zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Und wenn es jetzt nicht Themen sind, die direkt das Evangelium, die jetzt nicht zentrale Wahrheiten über Gott enthalten, dann darf man diese Unterschiede selbstverständlich stehen lassen und den anderen oder die andere auch als Geschwister anerkennen. Ja, denken wir mal an die Frage, typisches Beispiel des Endzeitverständnisses, oder denken wir vielleicht auch an Fragen vom Abendmahlsverständnis. Selbstverständlich kann man da unterschiedlich denken und trotzdem einander Geschwister sein. Aber problematisch wird es eben bei den zentralen Grundlagen des Glaubens, wenn davon abgewichen wird. Wenn es um Punkte geht, wer ist Gott? Wie kann ich mit ihm in eine Beziehung kommen? Was hat Jesus eigentlich getan? Und wie kann ich meine Schuld loswerden? Wenn in solchen Punkten von der zentralen Wahrheit abgewichen wird, des Glaubens, ja, da muss man als Gemeinde tatsächlich auch bereit sein, die Gemeinschaft mit einer Person, die in diesen Bereichen falsche Lehren vertritt, zu beenden. Oder gegebenenfalls muss man auch als Gemeinde bereit sein, von Personen, die im Internet auftreten, die vielleicht auch gerne gehört werden, dass man vor solchen Personen auch warnt, wenn sie in den zentralen Bereichen über das Evangelium, über Gott falsche Lehren vertreten. Denn solchen Lehren Einfluss zu gewähren, ist auf Dauer schädlich für die Gemeinde. Also, sei vorsichtig damit, zu schnell das Label Irrlehrer anderen aufzupicken. Aber wenn es nötig ist, dann sind auch klare Konsequenzen zu ziehen. Ja, kommen wir jetzt nach dem Charakter der Irrlehrer und dem Umgang mit ihnen zum nächsten Punkt. Da beziehe ich mich vor allem auf die Verse 6 und 7. Ich habe diesen Punkt genannt, die willigen Opfer der Irrlehrer. Also hier geht es in Vers 6 und 7 um leicht beeinflussbare Menschen, die in Sünde leben. Hier in diesem Text ist von leichtfertigen Frauen die Rede. Also offenbar sind diese Irrlehrer, an die Paulus da gedacht hat, die sind offenbar besonders darauf ausgewiesen, eben Frauen ja für sich zu gewinnen. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen und aus dem Text den Schluss ziehen, dass Frauen generell anfälliger sind, Opfer von Irrlehren zu werden. Also das glaube ich nicht, dass der Text das zulässt, einen solchen Schluss. Aber zumindest in dem Fall, an den Paulus denkt, war das offenbar so. Und diese Frauen, die sind dadurch gekennzeichnet, dass sie gerne neue Ansichten hören und darüber auch gerne etwas lernen, sich gerne damit auseinandersetzen, ohne aber jemals bei der Wahrheit, also bei Jesus, anzukommen. Und warum ist das so? Ja, weil bei all ihrem Lerninteresse werden sie jetzt nicht von der Wahrheit kontrolliert und geleitet, sondern von ihren eigenen Lüsten und Begierden, heißt es im Text. Und natürlich, der Text sagt jetzt nicht, dass Lernen schlecht ist. Natürlich nicht. Es ist gut, es ist wichtig zu lernen. Gerade eben auch die Bibel, dass man sie immer besser kennt und versteht. Denn ich meine, falsche Lehren erkennen und entlarven kann ich ja nur, wenn ich die Bibel gut genug kenne. Und natürlich ist es auch wichtig, andere Dinge zu lernen, selbstverständlich. Ja, ich hoffe, das ist klar. Was wir uns aber schon fragen sollten von Zeit zu Zeit, denke ich, ist die Frage nach der Motivation. Also warum lerne ich gewisse Dinge? Will ich einfach als klug gelten, für mein Wissen bewundert werden? Bin ich stolz und fördere diesen Stolz noch mit meinem neu erworbenen Wissen? Oder will ich wirklich im Glauben wachsen? Will ich Jesus immer tiefer erkennen? Und will ich mit dem, was ich weiß, auch anderen dienen und ihnen helfen? Ja, also wer oder was regiert mich wirklich? Das ist eine auch für uns wichtige Frage. Ja? Und dann möchte ich noch einen anderen Aspekt zu diesem Thema Lernen aufgreifen. Der stammt jetzt nicht von mir, den habe ich mal vor längerer Zeit schon im Podcast von John Piper, Ask Pastor John, mal gehört. Und zwar geht das so. Vielleicht bist du frustriert und denkst dir, ich habe schon so oft in der Bibel gelesen. Ich habe Unmengen an Predigten und Andachten gehört, aber ich weiß noch so, so wenig über den Glauben. Ich vergesse so viel, was ich höre. Ich entwickle mich nicht wirklich weiter. Könnte es sein, dass ich dann so jemand bin, der immer lernt, ohne jemals zur Erkenntnis der Wahrheit durchzudringen? Also, wenn du solche Fragen kennst, dann kann ich dir sagen, hey, alleine, dass du diese Frage überhaupt stellst, allein das, dass du nicht selbstzufrieden bist mit deinem eigenen geistlichen Stand, das zeigt doch ganz deutlich, dass du die richtige Motivation hast. Ein Mensch, der zwar gerne lernt, aber dabei die falschen Motive hat, der fragt ja nicht so, wie du gerade gefragt hast. Der hinterfragt seinen eigenen Weg gar nicht, ja, weil er wird ja nicht von Gott regiert letztlich, sondern eben von sich selbst. Und außerdem, es lernt auch nicht jeder gleich schnell. Es ist daher auch nicht angebracht, dich mit Leuten zu vergleichen, die mehr Bibelverse auswendig können als du. Freu dich über das, was dir schon geschenkt ist von Gott, aber bleibe auf jeden Fall noch offen dafür, von ihm noch weiter zu empfangen. Ich möchte nun zum dritten und letzten Punkt kommen. Ja, also wir haben jetzt von den Irrlehrern gehört und jetzt auch von ihren willigen Opfern. Nun geht es zum Widerstand, den Gott zu seiner Zeit beenden wird. Ich möchte das nochmal wiederholen. Der Widerstand, den Gott zu seiner Zeit beenden wird. Das sind die Verse 8 und 9. Vielleicht hat sich jemand in Vers 8 gefragt, Jannes und Jambres, wer ist das denn? Oder vielleicht haben alle eure Bibeln Fußnoten, das weiß ich nicht. Die Schlachter-Übersetzung zumindest, die hat in einer Fußnote zu diesem Vers angemerkt, dass Jannes und Jambres, dabei handelt es sich um ägyptische Zauberer am Hof des Pharao zur Zeit von Mose, die sind mit falschen Wunderzeichen aufgetreten. Ich lese dazu zwei Stellen aus 2. Mose. Zuerst mal 2. Mose 7, Vers 11. Genau. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen. Und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und dann gleich im nächsten Kapitel, Kapitel 8, Vers 3. Und die Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten und ließen Frösche über das Land Ägypten kommen. Ja, das sind also Jannes und Jambres. Wer im zweiten Teil von Vers 8 und in Vers 9, wer mit diesen bösen Menschen gemeint ist, das könnten theoretisch sowohl die Irrlehrer als auch ihre Opfer gemeint sein. Ich denke mal, es geht hier um die Irrlehrer, ist für mich viel wahrscheinlicher. Ich möchte auf den Vers 9 noch ein bisschen näher eingehen. Ich lese den nochmal vor. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Dieser Vers, der vermittelt eigentlich Zuversicht. Die Macht der Verführer ist nicht unbegrenzt. Das war übrigens auch schon bei den ägyptischen Zauberern so. Auch die sind irgendwann an ihre Grenzen gekommen. Wir gehen nochmal kurz in 2. Mose 8 zurück, zum Vers 14. Die Zauberer aber versuchten mit ihren Zauberkünsten auch Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen über die Menschen und über das Vieh. Irgendwann war es also auch bei diesen Zauberern mit dem Nachahmen der Wunder vorbei. Und so wird es auch mit jeder Irrlehre, egal was für eine Art Irrlehre, egal wann sie auftritt, so wird es auch bei den Irrlehren sein. Keine Irrlehre und kein Irrlehrer ist mächtiger als Gott. Jeder Irrlehrer kann nur so weit wirken, wie Gott es zulässt. Und Gott hat aber auch uns das Versprechen gegeben, dass er die Auserwählten, dass er seine Kinder bewahrt. Ja, echte Gläubige, die können allenfalls, das kann es schon mal geben, temporär in einem Irrtum, auch einer falschen Lehre gefangen werden. Aber wer wirklich zu Gott gehört, wird nicht dauerhaft darin bleiben. Denn Gott wird jedes seiner Kinder schlussendlich wieder von den falschen Wegen zurückführen, wieder ganz zu sich ziehen. Und wichtig ist dabei auch, so wie diese ägyptischen Zauberer damals, so können auch heutige Irrlehrer Wunder nur imitieren, nur nachahmen. Ja, sie können keine echten Wunder wirken, sie können kein neues Leben schaffen, sie können Menschen nicht wirklich verändern. Nur kurz will ich noch erwähnen, es gibt ja auch verschiedene Ansichten, ja, ob Christen in diese allerletzte Verführung überhaupt noch hineinkommen. Ja, es gibt ja auch die Ansicht, die Gemeinde wird vorher entrückt, also Jesus wird alle Christen zu sich nehmen, bevor diese ganz große Verführung am Ende der Tage kommt. Aber ich denke, da müssen wir jetzt auch nicht diskutieren drüber. Wichtig ist festzuhalten, Gott ist souverän. Eines Tages wird er auch diese schlimmen Zeiten, von denen wir im Vers 1 gelesen haben, beenden und das Werk der Irrlehrer ein für alle Mal stoppen. Ich möchte zum Schluss kommen und fasse nochmal zusammen. Seit Pfingsten sind wir in den letzten Tagen. Verführung gab es immer, sie wird aber immer massiver werden, je näher die Wiederkunft Jesu rückt. Als Gemeinde sind wir aufgefordert, ganz nah bei Jesus zu bleiben und uns bei Bedarf auch von Verführern zu distanzieren. Ebenso sollen wir lernbereit bleiben, dabei aber auch auf unsere Motivation achten, damit wir wirklich ein Segen für die Gemeinde sind und wirklich ganz im Sinne von Jesus handeln können. Und bleib zuversichtlich. Nicht die Irrlehrer haben das letzte Wort, sondern Jesus. Er kommt wieder und wird eines Tages alle Verführungen und Irrlehren beseitigen. Amen.